So, guten Morgen, dann fangen wir mal an. Bevor wir im Stoff weitermachen, wollte ich Ihnen zuerst die Musterlösung zur Übung von letzter Woche geben. Ja, also in der ersten Aufgabe ging es darum, von Hand mal ein paar Zahlen einfach umzurechnen in dieses Floating-Point-Format. Und ich hatte die Beispielzahlen so gewählt, dass man die also relativ leicht zusammensetzen kann. Ja, die erste Zahl war 255,25, da ist also klar, 255, da fehlt da genau 1 zur nächsten Zweierpotenz. Das heißt, das muss so ein String aus Einsen sein, der da rauskommt. Der Teil vorm Komma, das sind dann einfach 8 Einsen, ja, weil es praktisch das Größte, was man in so ein Byte reinschreiben könnte. Und die Nachkommastelle, also Komma 25, das ist halt ein Viertel. Das heißt, wir kriegen nach dem Komma erst eine 0, weil wir kein Halb haben, und dann eine 1 für das Viertel. Ja, das ist also die erste Umrechnung. Und danach bringen wir das noch in diese Schreibweise, dass wir es praktisch normalisieren. Ja, also vor dem Komma nur genau die eine 1 haben. Und dann verschiebt sich einfach das Komma entsprechend. Und das ist so ein Wert mal 2 hoch 7. Ja, und wenn wir dann wissen, wie der Aufbau ist, in dem Fall sollte es in eine 32-bittige Float-Zahl umgewandelt werden, dann müssen wir halt einfach nachschauen, ja, wie war das jetzt? Also es fängt an mit einem Vorzeichen-Bit, dann kommt der Exponent, wie lang ist der? Ja, in dem Fall ist er 8-Bit lang und am Ende kommt die Mantisse. Und die hat dann 23-Bit Länge. Ja, und beim Exponenten muss man immer beachten, dass dieser Exzess noch dazu addiert wird, ja, den wir verwendet haben, um praktisch die negativen und positiven möglichen Exponenten so zu verschieben, dass immer eine positive Zahl gespeichert wird. Ja, wenn man das macht, kommen halt irgendwelche Werte raus. Das kann man noch in Hexadezimaldarstellung dann umformen. Dafür können Sie so einen wissenschaftlichen Taschenrechner verwenden, der von binär in Hexzahlen umrechnen kann und andersrum. Und als Probe habe ich es nochmal durch mein Gleitkomma-Programm laufen lassen und dann sehen Sie, kommt auch dasselbe raus. Ja, und das zweite Beispiel war dieser Wert, das erschließt sich nicht direkt, was das für ein Wert ist. Wenn Sie aber davon ausgehen, dass das Ganze so gemacht ist, dass es als Dualzahl am Ende auch schreibbar ist, dann können Sie praktisch einfach experimentieren. Sie fangen an, also Sie sehen, es ist etwas größer als ein Viertel der Wert, 0,257 irgendwas. Also fangen Sie schon mal mit einem Viertel an und dann versuchen Sie einfach der Reihe nach ein Achtel, ein Sechzehntel, 32stel und so weiter drauf zu addieren. Ja, das ist in vielen Fällen schneller als dieser Algorithmus, wo man immer von Hand mit 2 multipliziert, um das Ganze zu berechnen. Ja, in dem Fall war es einfach zusammengesetzt aus einem Viertel und einem 128stel. Und das kann man dann auch direkt wieder in Dualdarstellung aufschreiben. Auch hier ist wieder nötig, anschließend das Komma zu verschieben, weil in dem Fall geht es los mit 0,01. Na, für eine normierte Zahl muss es aber vorne mit 1 anfangen. Das heißt, das Komma muss 2 Stellen nach rechts geschoben werden. Und wenn wir das machen, dann kommt eben 1, irgendwas mal 2 hoch minus 2 raus. Ja, dann machen wir wieder dasselbe Spiel, also Vorzeichen, Exponent plus Exzess und Mantisse in Dualform hinschreiben. Das Ganze auch noch ins Hex, in die Hexadezimaldarstellung umwandeln und vergleichen mit dem Ergebnis, was das Programm ausgibt. Ja, dann in der zweiten Aufgabe ging es so ein bisschen erstmal darum, periodische Zahlen anzugucken. Und dabei ist zunächst mal interessant, dass also die Frage, ob eine Zahl eine unendliche, sich wiederholende Darstellung hat, ja, also dass die Nachkommastellen ab einer bestimmten Stelle immer wieder von vorne anfangen, das gibt es sowohl im Dezimalsystem als auch im Dualsystem. Und die Frage, ob so eine Zahl jetzt so eine unendliche Darstellung hat oder nicht, die muss in jedem dieser Zahlensysteme separat beantwortet werden. Ja, weil Sie sehen hier die ersten Beispiele, 0,1 bis 0,3 im Dezimalsystem, das ist ja nicht periodisch, also das bricht ab, direkt nach der ersten Nachkommastelle. Die entsprechenden Darstellungen im Dualsystem brechen aber nicht ab, sind also periodisch. Ja, weil wir sowas wie ein Zehntel eben schon im Dualsystem nicht mehr ohne Periode aufschreiben können. Ja, andersrum kann Ihnen das nicht passieren, weil wenn Sie mit etwas anfangen, was im Dualsystem nicht periodisch ist, dann wissen Sie ja, das ist irgendwie aus halben, Vierteln, Achteln, Sechzehnteln und so weiter zusammengesetzt. Und all diese Werte, wenn Sie die wieder umrechnen ins Dezimalsystem, die haben alle auch eine endliche Darstellung. Ja, also es kann Ihnen nicht passieren, dass Sie eine Dualzahl mit endlich vielen Nachkommastellen haben und die ins Dezimalsystem bringen und das auf einmal unendlich wird. Ja, das kann nicht passieren. Aber andersrum kann es eben schon passieren. Und ja, gut, Sie sehen hier einfach, wenn man das mit 0,1 bis 0,3 macht, was da für Werte rauskommen. Der Übergang von 0,1 zu 0,2, das braucht man eigentlich gar nicht ausrechnen. Weil da kann man sich überlegen, 0,2 ist ja das Doppelte von 0,1 und verdoppeln in der Dualdarstellung bedeutet ja immer ein Shift. Ja, also in dem Fall einfach ein Rechtsshift der ganzen Zahl, beziehungsweise das Komma geht eine Stelle nach links. Ja, also ist immer die Frage, ob Sie nach rechts oder nach links sagen, meinen Sie die Zahlen, die Ziffern, die wandern, oder meinen Sie das Komma, das wandert, das ist gegenläufig. Ja, und deswegen wäre also direkt klar gewesen aus dieser Darstellung von 0,1, dass man einfach nur das Komma eine Position nach rechts verschiebt und dann sofort den Wert für 0,2 hat. Ja, und das sehen Sie auch im Ergebnis, das eine fängt an mit 0,0 und dann Periode 0,0,1,1 und das nächste, also 0,2 umgerechnet, fängt an mit 0, und dann direkt die Periode 0,0,1,1. Ja, wenn wir das jetzt nochmal verdoppeln würden, dann müsste man es etwas anders hinschreiben. Aber im Prinzip wäre es auch wieder dasselbe. Es würde auch wieder einfach vor dem Komma praktisch, ja, das Komma würde wieder eins weiter nach rechts geschoben werden. Okay, dann im zweiten Teil wollten wir uns anschauen, was mit den periodischen Darstellungen 0, Periode 3, 0, Periode 4 und 0, Periode 5 passiert. Und dafür ist vielleicht erstmal wichtig, dass man sich erinnert, dass sowas wie 0, Periode 3, dass man das auch als 3 Neuntel auffassen kann. Ja, 3 Neuntel, ich habe es deswegen nicht direkt als ein Drittel hingeschrieben, weil da ein System drin steckt. Es ist eben auch 0, Periode 5, 5 Neuntel. Ja, und so weiter. Das führt zu dem interessanten Ergebnis, dass 0, Periode 9, was ist das? 1, genau. Ja, also das ist dann 9 Neuntel und damit natürlich 1. Ja, also wir haben, wenn wir Dezimaldarstellungen haben, haben wir diesen merkwürdigen Effekt, dass sich eigentlich alle Zahlen oder sagen wir mal alle Zahlen, die eine abbrechende Nachkommadarstellung haben, dass sie sich auch noch auf eine zweite Weise schreiben lassen, ja, nämlich dass man die letzte Stelle praktisch eins kleiner macht und dann unendlich viele Neunen hinten dran hängt. Das funktioniert also immer. Ja, wenn ich anfange mit 3,14, dann kann ich das immer auch schreiben als 3,13 Periode 9. Ist nicht sinnvoll oder nützlich in irgendeiner Weise, aber ist einfach ein Beispiel dafür, dass eben diese Darstellungsmöglichkeiten nicht eindeutig sind. Ja, und wenn man das umrechnet, Sie können natürlich den Wert ein Drittel nicht exakt angeben, also Sie können in diese Programme oder generell in irgendwelche Float-Variablen nur 0,33333 mit, sagen wir mal, sehr vielen Nachkommastellen reinstecken, aber natürlich nicht mit unendlich vielen. Jedenfalls sehen wir, dass dieses 0,333, dass das auch wieder eine periodische Darstellung hat, und zwar eben in der Form 0, Periode 01. Also das ist immer 01, 01, 01 und so weiter. Und entsprechend 0, Periode 4 hat diese Darstellung mit einer etwas längeren Periode. Also im Dualsystem sind es dann 6 Ziffern, die sich immer unendlich lang wiederholen. Und bei 0, Periode 5 ist es dasselbe Spiel. Ja, da sind nur die Ziffern ein bisschen verdreht. Und jetzt können Sie ganz interessante Proben damit machen. Sie können nämlich einmal gucken, ob dieses 0,01, wenn Sie es ausmultiplizieren, mal 3, ob dann wieder 1 rauskommt. Ja. Und das kann man einfach so machen. Wenn wir anfangen praktisch mit einem Drittel, dann haben wir gesagt, das ist 0,01. Ja, das kann man so hinschreiben. Und entsprechend das Doppelte davon, also 2/2, dann ist klar, verdoppeln bedeutet wieder, ich habe ein Shift, also ist das 0,10 Periode. Ja, die vordere Null, die fällt praktisch weg und geht nach hinten. Und das ist dann 0,10101010 und so weiter. Und wenn Sie das addieren, wenn Sie das addieren, dann kriegen Sie auf der linken Seite 3/3, also 1 raus. Und hier müssen wir jetzt gucken, was da passiert. Ja, jetzt ist es natürlich genau so, dass an jeder Stelle immer genau entweder eine 0 über eine 1 steht oder eine 1 über eine 0. Na, also wird es überall 1 sein. Ja. Das ist also im Dualsystem 0, Periode 1. Und da haben wir jetzt denselben Effekt wie im Dezimalsystem bei Komma Periode 9. Ja, das gibt es auch nicht als eigenen Wert. Das heißt einfach, dass wir zur nächsten Stelle überspringen müssen. Ja? Also 0, Periode 1 ist im Dualsystem auch wieder 1. Ja, und dasselbe Ergebnis haben Sie auch, wenn Sie diese 0,444 und 0,555, wenn Sie die beiden addieren und dann auch wieder die unendlichen Darstellungen nehmen. Das eine ist ja 0,111. Ja, das obere ist 4/9, das untere ist 5/9. Und da sieht man jetzt auch, ich brauche jetzt die anderen Glieder gar nicht hinschreiben, weil hier schon klar ist, auch hier addieren sich wieder die einzelnen Positionen genau zu 1. Ja, das heißt, ich kriege dann da 6 Einsen mit Periode und es ist auch wieder 1. Ja, also ich habe 4/9 und 5/9 addiert und es kommt wieder 9/9 oder 1 raus. Also die ganzen Spielereien, die Sie im Dezimalsystem mit so unendlichen Perioden machen können, das können Sie alles auch im Dualsystem rechnen. Okay, in der Teilaufgabe B hatte ich gefragt, wie kommt das, wenn wir sowas machen wie ungefähr 10.000 plus 0,0001 oder so, wenn man das addiert, warum kommt da wieder 10.000 raus? Ja, und das war einfach damit zu beantworten, dass eben unsere Genauigkeit nicht ausreicht. Wenn wir uns den Wert mal anschauen, dieses 999,0001 und das in Dualdarstellungen umrechnen, dann sehen Sie, vor dem Komma haben Sie irgendwelche Stellen. Ja, das ist dieser Anfangsteil hier. Habe ich das auch größer? Ja, also da geht's vor dem Komma los, ganz normal. Dann kommen eine ganze Reihe Nullen und dann beginnt die Darstellung von diesem, was ist es, Zehntel, von einem Zehntausendstel. Ja, und das wird dann wieder periodisch. Also das hat eine Periode 11, 0, 1, 0, 0, 0 und dann geht's wieder los. Ja, also das sind sieben Stellen und die wiederholen sich dann immer. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich versuche, das in so einen 32-Bit-Float reinzuschreiben, dann habe ich nur die Stellen zur Verfügung, die hier schwarz markiert sind, also fett markiert sind. Das kann man vielleicht jetzt nicht besonders gut erkennen in der Projektion. Ich weiß nicht, können Sie es erkennen, wo die Fettung aufhört? Das ist auf der Höhe ungefähr. Ja? Also nur so viele Stellen können wir in unsere Mantisse reinschreiben und deswegen wird der hintere Teil, wo dann irgendwann nochmal was kommt, der wird einfach verschluckt und das, was übrig bleibt, ist halt identisch mit der Darstellung von 9999. Also es ist einfach das generelle Problem, wenn wir mit Flow-Zahlen rechnen, es kann immer zu fiesen Rundungsfehlern kommen, vor allem wenn man halt sehr große und sehr kleine Zahlen addiert oder irgendwelche Multiplikationen noch mit drin hat. Man kann einfach nicht darauf vertrauen, dass die Berechnung richtig ist. Ja, deswegen, je nachdem, was man für Sachen ausrechnet, wenn man weiß, was für Werte da drin sind, dann sollte man eventuell Formeln auch so umstellen, dass solche Auslöschungen praktisch nicht auftauchen. Ja? Weil wenn Sie zum Beispiel dieses 9999, das war ja A, und das war unser B, und wenn Sie jetzt sowas ausrechnen sollen wie A plus B minus A. Ja, dann würde eben genau das passieren. Die erste Berechnung A plus B, die ändert nichts, da kommt wieder A raus. Und dann rechnen Sie minus A und dann kommt 0 raus, und zwar exakt 0. Wenn wir das aber umstellen und das schreiben als A minus A plus B, dann würden wir in dem Fall erst das große A von sich abziehen, da kommt 0 raus, dann 0 minus B, das kann man rechnen und das passt auch wieder in so einen Float rein. Also da kommt dann halt minus B raus, plus B, wir rechnen plus B. Ja. Und das heißt, durch Umstellen von so einer Formel können wir wieder ein korrektes Ergebnis kriegen. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn man weiß, was für Größenordnungen die Werte hat, die am Anfang auftauchen. Gut. Und in der letzten Aufgabe ging es zunächst mal darum, dieses kleine Programm, was ich Ihnen gegeben hatte, zu erweitern. Das Programm hat ja für 32 und für 64 Bit die Darstellungen ausgerechnet und jetzt sollten es halt noch für 16 und für 128 Bit das Ganze dazu nehmen. Und im Fall von 16-Bit, ja, also es gab hier oben in dieser Funktion, die ziemlich am Anfang von dem Programm da was ausrechnet, gab es halt diese Fallunterscheidung, ob es 32 oder 64 ist, und da mussten sie einfach dann nur noch die beiden Möglichkeiten für 16 und 128 ergänzen, also im Prinzip diesen Elif-Länge gleich 32-Block, den einfach übernehmen und zweimal drunter kopieren und dann die Werte anpassen. Ja, und Sie sehen dann hier für 16 und für 128 sind halt jetzt die korrekten Informationen angegeben. Das stand ja in der Aufgabenstellung drin, wie also die Exponentenlänge, Länge der Mantisse aussieht und wie groß der Exzess jeweils ist. Ja, also das war schnell erledigt. Dann gab es noch ein kleines Problem an einer Stelle im Programm, wo praktisch allgemein dieser Nachkomma-Bitstring berechnet wurde. Da war ein Maximal-Counter auf 52 gesetzt und der musste auch entsprechend vergrößert werden, damit es überhaupt mehr als 52 Nachkommastellen direkt am Anfang berechnet. Das Problem war nur, wenn Sie das gemacht haben, dass trotzdem keine guten Ergebnisse rauskamen. Ja, das kann man hier sehen. Also das ist jetzt schon die angepasste Version von dem Programm. Und die gibt jetzt bei dem 128er, gibt die was aus, was hinten nicht mehr periodisch ist, sondern an irgendeiner Stelle abbricht. Ja. Und das liegt einfach daran, dass eben die Floating Point Arithmetik, mit der diese Berechnung innen drin gemacht wird, dass die auch prinzipiell schon fehlerhaft ist. Weil wenn Sie anfangen mit einem Wert wie 0,1, und den verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln und immer, wenn es vorne vor dem Komma einen Wert gibt, das wieder abschneiden. Ja, so funktioniert ja intern die Berechnung, also welche Stellen da kommen sollen. Ja, dann passiert Ihnen Folgendes, dass Sie im Prinzip fangen Sie an mit 0,1, 0,2, 0,4, 0,8. Ja, dann entsteht durch Verdoppeln 1,6 und die 1 würden Sie dann wegschneiden, dann haben Sie 0,6. Dann geht es weiter, 1,2, schneiden Sie wieder die 1 ab und dann wird es im Prinzip von vorne losgehen. Dann haben Sie wieder 2, 4, 8 und so haben Sie eigentlich eine immer fortwährende Folge derselben Zahlen, was Ihnen normalerweise diese Periodizität liefern sollte. Aber weil eben schon die interne Darstellung von sowas wie 0,1 nicht richtig ist, da hatte ich letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass wir 0,1 nicht exakt speichern können in einem Dualformat, führt es eben dazu, dass Sie Rundungsfehler reinkriegen und die tauchen in dem Fall nach ungefähr 60 Stellen oder so tauchen die auf in der Form, dass dann ein falscher Wert kommt und dann bricht das Ganze ab. Ja, also das könnte man nur beheben, indem man hingeht und diese Bitstrings mit den Nachkommastellen nicht über normale Multiplikation berechnet, aus sowas wie 0,1 anfangend heraus, sondern dass man das Ganze als String irgendwie manipuliert oder eine Bibliothek verwendet, die halt Dezimaldarstellungen präzise speichern kann und nicht in einem Float. Okay, und der letzte Punkt war, Sie sollten einen Vorschlag für ein 512-bittiges Format machen, also für eine Float-Darstellung, die 512 Bit insgesamt verwendet. Und da kann man jetzt verschiedene Ansätze wählen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir mal angeguckt, wie von 16 bis 128-bittig sich die Werte für Exponentenlänge und Mantisse ändern. Ja, über den Exzess müssen wir nicht nachdenken an der Stelle, weil der errechnet sich automatisch aus den anderen beiden Parametern. Aber bei der Bittigkeit kann man halt schauen. Beim Exponenten geht es zunächst von 5 auf 8, also 3 rauf, dann von 8 auf 11, nochmal 3 rauf, dann von 11 auf 15, 4 rauf. Na, und eine mögliche Fortsetzung dieser Folge von Zahlen wäre eben, dass man sagt, im nächsten Schritt geht es auch wieder 4 rauf, von 15 auf 19. Das wäre dann für 256-Bit lange Werte. Da war aber noch nicht nachgefragt. Gesucht war für 512. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Folge aussieht 3, 3, 4, 4 für den Zuwachs, dann kann das nächste 5 sein. Ja, Sie könnten an der Stelle aber auch sagen, ich mache nochmal 4, ich will nicht so riesige Exponenten haben. Also da kann man auf verschiedene Weise argumentieren. Ich habe mich dafür 5 entschieden, dann kommen wir also auf eine Exponentenlänge von 24. Und ja gut, wie groß die Mantisse ist, berechnet sich dann automatisch aus dieser 24, weil wir halt von der Gesamtlänge 512 erstmal das Vorzeichen 1 und dann die 24 für den Exponenten abziehen. Und dann bleibt eben 487 über. Ja, also das speichert ziemlich monströse große Zahlen. Ja, und wie der Exzess aussieht, das ist immer die gleiche Formel. Sie nehmen immer 2 hoch und dann dieses, was Sie in das Hoch reinschreiben, also der Exponent, das ist praktisch Länge des Exponenten minus 1. Und davon ziehen Sie nochmal, also von dieser Potenz ziehen Sie nochmal 1 ab. So funktioniert es bei den ganzen anderen auch und analog machen wir es dann auch bei dem 512-bittigen Wert. Ja? Sind zu dem Übungsblatt noch irgendwelche Fragen? Okay, dann kurz die Ankündigung, was wir heute Nachmittag machen. Wir machen es also wieder in 3 Gruppen im Rechnerraum. Ich werde die erste Dreiviertelstunde Ihnen noch ein paar restliche Folien von dieser Python-Einführung zeigen. Und danach gibt es ein Übungsblatt, wo Sie ein paar einfachere Python-Programme schreiben, was einfach dazu dient, dass Sie das Ganze mal anwenden, damit wir dann später fit dafür sind, auch irgendwelche schwierigeren Sachen vielleicht in Python zu machen. Ja, also für die, die eben schon Python-Profis sind, wäre es nicht unbedingt nötig, dann am Nachmittag zu kommen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich denke eben die erste Stunde noch ein paar Folien und dann ein paar kleinere Aufgaben. Ja, wichtig nur, dass es in 3 Gruppen stattfindet. Gut, dann starten wir mit einem kurzen neuen Themenbereich. Leistungsmessung, Leistungsanalyse. Na, also wir sind ja bei den verschiedenen Architekturen und wollen irgendwie auch entscheiden können, was taugen die, wie leistungsfähig sind die, was für Geschwindigkeiten kann man damit erreichen. Und wenn man anfängt, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, dann merkt man also, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, wie gut ist denn jetzt ein System. Ja, weil einfach die verschiedenen Architekturen, die es gibt, sich so sehr unterscheiden in allen möglichen Details, dass wenn man sich nur einzelne Aspekte anguckt, man sehr ja, unfaire Bewertungen zum Beispiel erstellen kann. Also was haben wir für klassische Möglichkeiten? Ja, also ganz typisch ist ja zum Beispiel, das sieht man auch immer in der Werbung, wenn so Komplettrechner verkauft werden, dass dann da mit der Taktfrequenz geworben wird. Ja, es ist heute nicht mehr ganz so wichtig in den Werbeanzeigen, aber noch vor ein paar Jahren war das so, dass es praktisch losging mit 1,6 Gigahertz und dann erst irgendwelche weiteren Informationen. Ja, aber was sagt uns das? Also wenn ich einen Prozessor habe, den ich in also zwei verschieden getakteten Versionen bekommen kann. Ja, der Prozessor ist absolut identisch. Es gibt den einmal mit 1 GHz und einmal mit 1,5 GHz. Dann kann ich natürlich sagen, okay, es gibt ansonsten keine Unterschiede. Alles in dem Prozessor ist genau gleich. Ja, der ist einfach nur vom Takt her höher eingestellt. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, die Performance von diesem Prozessor, egal was ich mir angucke, wird wohl entsprechend 50% höher sein. Ja, entsprechend einfach der höheren Taktgeschwindigkeit. Aber selbst das funktioniert nicht. Ja, weil es nicht ausreicht, nur den Prozessor zu betrachten, sondern ich habe mein Gesamtsystem, ich habe da eine gewisse Menge Hauptspeicher drin. Der Hauptspeicher ist mit einer bestimmten Technologie an die CPU angebunden. Ja, also es gibt RAM, das man langsamer ansprechen kann und welches, das man schneller ansprechen kann. Und wenn Sie jetzt einfach nur den Prozessor, zum Beispiel die Geschwindigkeit, verdoppeln, dann kann es sein, dass die restlichen Komponenten im System nicht mithalten. Dass also der Zugriff auf den Speicher nicht auch doppelt so schnell möglich ist. Und dann verzerrt das schon wieder das Gesamtbild. Ja, also selbst in dem Idealfall, dass wir zwei Systeme vergleichen, wo sich eben wo derselbe Prozessor im Prinzip drin ist und sich nur die Taktgeschwindigkeit von diesem Prozessor unterscheidet. Ansonsten ist es genau dieselbe Schaltung, sage ich mal. Selbst dann bringt Ihnen die Aussage über die Taktfrequenz nur eingeschränkt was. Na, es gibt Ihnen halt einen Hinweis, naja, das Ding mit dem höheren Takt wird wahrscheinlich schneller sein. Aber wie viel schneller und wann es schneller sein wird, können Sie damit noch nicht beantworten. Ein anderer Punkt, der auch klassisch häufig genommen wurde, ist diese MIPS-Aussage, also Millionen Instruktionen pro Sekunde. Ja, wie viele prozessoreigene Kommandos können praktisch bearbeitet werden in einer Sekunde? Das ist nicht dasselbe wie die Taktfrequenz, weil eine Instruktion möglicherweise mehrere Takte braucht. Oder vielleicht auch während eines Taktes mehrere Instruktionen ausgeführt werden können. Ja, je nachdem. Also wenn Sie so Pipelining machen, da werden wir uns nächste Woche oder ab nächster Woche mit beschäftigen, dann werden Sie sehen, dass es möglich ist, die Dinge eben so zu beschleunigen, dass möglicherweise wirklich mehrere Befehle in einem Takt bearbeitet werden können. Und andersrum gibt es halt viele Prozessoren, die über Mikroprogrammierung komplexere Instruktionen zur Verfügung stellen und die werden dann nicht in einem Takt, sondern in ganz vielen Takten abgearbeitet. Ja? Das heißt also, dieses Million Instructions per Second sagt Ihnen auch wieder nicht wirklich viel. Ja? Zum einen müssen Sie irgendwie einen vernünftigen Mittelwert bilden. Also sagen wir mal, Sie haben vielleicht 100 verschiedene Instruktionen auf Ihrem Prozessor und für jede dieser Instruktionen gibt es jetzt unterschiedliche Längen, ja? Also unterschiedliche Laufzeiten, wie viele Takte benötigt werden. Was machen Sie dann? Schreiben Sie dann einfach diese 100 verschiedenen Instruktionen hin mit Ihren jeweiligen Laufzeiten und rechnen den Mittelwert aus? Das ist wahrscheinlich nicht vernünftig, weil einige von diesen Instruktionen vielleicht fast nie verwendet werden. Ja, wenn Sie da irgendwas ganz Obskures in dem Prozessor drin haben, was ja einfach eine Komfortfunktion ist und 20 Takte benötigt, was Sie aber nie verwenden werden, dann wäre es irgendwie nicht fair, das in so einen Wert mit reinzumitteln. Ja? Also was man tatsächlich dann tun kann, um so einen MIPS-Wert auszurechnen, ist, dass man irgendein Programm hat, was man als repräsentativ empfindet. Ja? Und dann guckt man, wie viele Instruktionen sind da drin und dann misst man, wie die Laufzeit von dem Programm ist und kriegt dann am Ende so einen MIPS-Wert raus. Aber das ändert sich eben jedes Mal, wenn Sie das, was Sie mein repräsentatives Programm nennen, wenn Sie das austauschen und durch ein anderes ersetzen. Ja, dann funktioniert es einfach anders, weil eben andere Anweisungen drin vorkommen. Und es ist natürlich auch wieder schwierig, wenn Sie eine RISC-CPU und eine CISC-CPU vergleichen, wo ja die Komplexität der Anweisungen ganz unterschiedlich ist. Ja, also auch dieser MIPS-Wert, der praktisch der Versuch war, etwas mehr als die Taktfrequenz auszuformulieren, ja, das bringt Ihnen auch nicht wirklich was. Im Prinzip eine Variante von den MIPS sind die FLOPs, ja, die Floating Point Operations per Second. Das ist derselbe Ansatz wie bei den MIPS, nur dass man hier hingeht und explizit nur Gleitkommazahloperationen betrachtet. Und das verwendet man oft, um bei irgendwelchen Number Crunchern, also Maschinen, die für wissenschaftliches Rechnen irgendwie hochgezüchtet wurden und die praktisch nur Gleitkomma-Operationen ausführen, außer dem normalen Gedöns für Schleifenkontrolle, ja, also Sprünge hin und her. Aber die ganzen Berechnungen, die da laufen, sind überwiegend Gleitkomma-Operationen. Und da wird es schon etwas sinnvoller, so einen Wert anzugeben, weil sowas wie Addition und Subtraktion und so ähnliche Laufzeit jeweils hat. Und ja, also das ist etwas, was man auch heute noch recht häufig verwendet. Hier sehen Sie zwei Werte, einmal für einen IBM-Server, der dann auf 280 Teraflops, also 2,8 mal 10 hoch 14 Flops kommt. Und im Vergleich dazu sehen Sie die Rechenleistung einer aktuellen Grafikkarte, die es immerhin auch auf 4,64 Teraflops schafft. Ja, das heißt also, diese Grafikkarte ist nur noch so ein Faktor 100 entfernt von dem, was ein sehr leistungsfähiger Server, also aus dem Jahr 2005, schafft. Ja.
Ist das ein einzelner Server gewesen oder das ganze Bluejeans-System, das 2,80 Teraflops geleistet hat?
Das ist ein komplettes System ist es gewesen.
Also mehrere Server. Bluejeans ist das Rechenzentrum.
Ja, das ist so ein Cluster.
Genau.
Ja. Das müsste, ja, es sollte der ganze Cluster sein.
Ja, gut. Dann ist es ja eigentlich schon nicht mehr so viel.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele in dem Cluster drin sind. Ja. Ja. Ja, und das Ding ist halt von 2005, ne? Also seitdem sind die Sachen auch wieder was schneller geworden. Okay, also das fällt auch noch so in den Bereich klassischer Bewertungen rein. Dann gibt es zwei Werte, der eine ist der Kehrwert des anderen, also einmal kann ich sagen Cycles per Instruction, also wie viele Taktzyklen brauche ich, um eine Instruktion auszuführen, und das andere Instructions per Cycle ist praktisch genau umgedreht. Das stellt dieselbe Frage, wo wir eben bei MIPS schon kurz drüber gesprochen haben, dass es eben typischerweise nicht so ist, dass ein Befehl genau einen Takt benötigt, sondern dass es da Variationen in beide Richtungen gibt, mehr als ein Takt oder weniger als ein Takt. Und wenn man das zusammen mit der Taktfrequenz nennt, also praktisch die Taktinformation und diese CPI oder IPC, je nachdem welches Sie jetzt nehmen wollen, hat, dann hat man zumindest schon mal eine Idee, wie schnell irgendwas durch das System durchkommt, aber es erlaubt immer noch keine echte Vergleichbarkeit zwischen sehr unterschiedlichen Architekturen. Ja, weil da ist wieder das Problem, dass wir eben, wenn wir eine RISC-CPU mit einer CISC-CPU vergleichen, dass das einfach dann nicht gut passt. Bevor wir gleich dann zu Benchmarks kommen, die also ja, praktisch versuchen, vernünftigere Werte anzubieten, noch kurz einen Blick auf andere Kriterien. Man muss natürlich nicht immer nur schauen, wie schnell wird irgendwas ausgerechnet, sondern man kann diese Architekturen und diese CPUs auch nach anderen Kriterien beurteilen. Also Leistungsaufnahme, wenn man darüber nachdenkt, dass man mobile Geräte hat und möglichst lange Laufzeiten mit einem Akku bestimmter Größe erreichen will, dann ist es natürlich wichtig, auch zu fragen, wie viel Saft verbraucht so eine Kiste. Und da gibt es dann entsprechende Werte, dass man ausrechnet, wie viel Joule pro Instruktion oder umgekehrt werden benötigt oder wie viele Operationen kriege ich für ein Watt. Ja, also es gibt so einen Wert Giga Operations per Watt und dann kann man hier vergleichen verschiedene Systeme, die dann zum Beispiel 0,1 Giga Ops oder 5 Giga Ops pro Watt haben. Ja, und dann kann man eben sagen, gut, da könnte es ja. Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gerade gefragt. Ist mir durchgegangen beim Aufbereiten, muss ich nachschauen. Ja, aber es ist halt irgendwas, was offenbar als Alternative zu einem P4 verwendet werden kann. Und das heißt also, es kann sein, dass ich, ja? Also es geht jetzt nicht mehr darum, wie schnell irgendwas rechnet.
Ja, wie es verbraucht wird. Und Energie, also entsprechend Energie durch ein paar Stunden oder wenn das auch an
ja.
Gehalten und nicht den Watt selber. Watt selber ist eine Leistung und eine Zeit.
Ja, aber es ist im Prinzip ist es an der Stelle egal, wenn Sie es dann mit einer konstanten Zeit noch multiplizieren.
Giga Operations per Second. Ja, das war meine Frage, ist das
Operations per Second.
Der soll eigentlich nur, wenn wir Giga Operations per Second machen würden, das würde ja nichts bringen. Dann haben wir ja wieder die Frage drin, wie schnell ist das System.
Aber es geht ja auf die Leistung. Ja. Wenn wir dann durch Watt nochmal machen, bekommen wir.
Darum geht es nicht. Du hast einen Watt und wie viel kriegst du für einen Watt an Operationen?
Ja.
Nicht
ja.
Wie lange
die braucht. Es ist egal, wie lange das rechnet.
Ja, nochmal Watt zu verbrauchen, sozusagen. Das ist wurscht.
Ja, was meinen Sie? Ja, das ist ja ganz allgemein. Meinen Sie, es ist kein spezieller Chip gemeint damit? Der erklärt es da als Digitus. Okay. Und welcher, das ist nicht, weil das ist ja ein generischer Begriff. Okay. Okay, also das Buch sagt Digital Signal Prozessor und da gibt es natürlich verschiedene von. Also da müsste man eigentlich einen konkreten dann haben, um zu schauen, was da gemeint ist. Also ich denke, dass er, als er das geschrieben hat, sich irgendeinen speziellen gedacht hat. Ja. Aber die Idee ist eben, es könnte sein, dass Sie sich dafür entscheiden, einen Chip einzusetzen, der ein bisschen weniger Performance bringt, der aber deutlich weniger Verbrauch pro Rechenergebnis praktisch bringt. Na, also Sie akzeptieren vielleicht, dass die ganze Sache 20% langsamer läuft, Sie dafür aber 5-mal so lange mit dem System arbeiten können. Das kann für den mobilen Einsatz interessant sein. Ja, ein Rechner, den Sie unter den Schreibtisch stellen, da würden Sie es vielleicht nicht haben wollen. Aber auch wenn man, dieses ganze Green IT ist ja ein riesiges Thema in den letzten Jahren geworden und auch Rechenzentren, die also enorme Mengen an Systemen da betreiben, die haben natürlich einen unglaublichen Stromverbrauch und die achten inzwischen auch darauf, dass sie eben nicht unbedingt solche Arten von Hardware verbauen, die jetzt besonders stromhungrig sind. Ja? Ein anderes Kriterium, was man auch noch anwenden könnte, ist die Code-Dichte. Da geht es darum, wenn Sie konkrete Anwendungen haben, die Sie etwa in der Hochsprache geschrieben haben und das jetzt kompilieren und assemblieren in das Binärformat rein, wie viele Instruktionen sind eigentlich nötig insgesamt, um das Ganze dann auszuführen. Ja, das sagt Ihnen unter anderem was darüber, wie groß wird das Binärprogramm am Ende werden. Und da könnten Sie sagen, na, für mich ist es ein Kriterium, dass diese Dinger möglichst klein werden. Weil ich werde nachher auf irgendwie begrenztem Speicher da meine Software unterbringen müssen und deswegen will ich es möglichst knapp das Ganze haben. Ja, wäre etwa für etwas, wo man einfach prinzipiell nur sehr wenig Speicher unterbringen kann, weil es zu teuer ist oder so, weil es sehr stark komprimiert sein muss, für sowas könnte man das als Kriterium ranführen. Also das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele für Dinge, die von diesem Standard Bewertungskriterium, wie schnell ist etwas, abgehen. Ja, etwas, was man häufig hat, Wenn man darüber spricht, wie performant etwas als Spielerechner ist, das ist ja auch irgendwie in der Kursbeschreibung, taucht es immer wieder mal auf, dieser Gaming-PC, dann ist natürlich dieses Frames per Second so ein Maß, was man häufig verwendet. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was genau testen wir da eigentlich? Ja? Es hängt natürlich davon ab, was für ein konkretes Spiel in dem Fall oder was für eine andere 3D-Anwendung, die irgendwie bewegte Grafik auf den Bildschirm bringt. Ja, welche untersuche ich? Welchen Ausschnitt davon schaue ich mir an? Also bei sowas wie einem Spiel hat man oft irgendwie eine standardisierte Demo, die man ablaufen lassen kann. Ja? Sauerbraten ist so ein First-Person-Shooter. Das ist etwas, was sie kostenlos, also ist Open-Source-Software. Ja. Also es ist eine von den Entwicklern selbst entwickelte 3D-Engine und ist also etwas moderner als diese Quake 2, Quake 3 basierten Geschichten. Aber wenn Sie da Details zu haben wollen, ich bin jetzt nicht der große Computerspieler, das müssten Sie sich anschauen. Aber es gibt halt diese Engine frei und es gibt eine Anwendung praktisch, die Engine verwendet und die heißt Sauerbraten. Die Engine selber hat einen anderen Namen, aber das gibt's alles auf dieser Webseite. Und ist auch für alle möglichen Plattformen erhältlich. Also Sie können das auch verwenden auf einem Mac oder einem PC unter Windows oder Linux. Ja, das war nur, um Ihnen auch einen Screenshot geben zu können. Ja, die Problematik ist dann halt, was genau messe ich? Ja? Also erstmal muss ich dann sagen, welchen Ausschnitt von so einem Spiel schaue ich mir an. Dann ist natürlich auch ein Punkt, in welcher Auflösung mache ich das Ganze überhaupt? Ja, lasse ich das in 800x600 laufen oder in 1600x irgendwas? Das wird natürlich erheblich beeinflussen, was da für ein Wert rauskommt. Also das muss ich irgendwie normieren, wenn ich überhaupt vergleichen will. Dann kann man in vielen Spielen irgendwelche besonderen grafischen Effekte hinzuschalten, die die Darstellungsqualität verbessern. Das muss natürlich auch einheitlich sein. Und wenn ich jetzt etwa zwei Systeme mit verschiedenen Grafikkarten habe und bei den einen kann ich irgendwas dazuschalten und bei dem anderen nicht, dann ist es da auch schon wieder schwierig, einen fairen Vergleich zu machen. Und letzten Endes kriege ich damit so einen Mischmasch raus. Ich teste nämlich sowohl die Leistung der CPU im Rechner als auch die Grafikleistung. Ja, weil je nachdem, was da läuft, ich mache ja nicht einfach eine Videowiedergabe, sondern es wird ja irgendwas berechnet. Und die Berechnungen finden eben zum Teil in der CPU und zum Teil in der Grafikkarte statt. Ja, also das gibt mir so einen gemischten Performance-Wert für ein bestimmtes System und der sagt eben gleichzeitig was über die CPU und über die Grafikkarte und auch noch über weitere Dinge aus. Ja? Also das ist dann kein einfacher Prozessor-Benchmark oder sowas. Ja, in vielen Programmen kann man sich halt diese Frames per Second anzeigen lassen, sodass man also auf die Schnelle so einen Vergleich machen kann, wenn man jetzt zwei Rechner nebeneinander stehen hat, dass man da dieselbe Software installiert, das in denselben Modus bringt und dann einfach mal durchlaufen lässt und guckt am Ende, was kommt da raus. Das kann also für so eine Gaming-PC-Geschichte, kann das schon ein ganz nützliches Kriterium sein, wenn man annimmt, dass sich das übertragen lässt auf andere ähnlich aufgebaute Spiele. Gut, bevor ich mit dem komplexeren Benchmark-Thema anfange, machen wir dann kurz die Pause bis 10:50 Uhr.